das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Innerhalb kürzester Zeit und vor allem kurz vor der Wahl will der US-Präsident einen der wichtigsten Posten in der amerikanischen Justiz besetzen. Und diese Neubesetzung kann das Land über Jahre prägen, so wie es Ruth Bader Ginsburg bis zu ihrem Tod vor rund einer Woche getan hatte. Die Richterin am Supreme Court, die in den USA von vielen verehrt wurde wie ein Popstar. Und hier erwies ihr einer noch entsprechend eine besondere letzte Ehre, ihr früherer Fitnesstrainer mit 3 Liegestützen vor dem aufgebahrten Sarg im US-Kapitol, weil sich Ginsburg selbst eisern bis ins hohe Alter mit Sit-Ups fit hielt. Ja, der Tod dieser kraftvollen Frau hinterlässt eine große Lücke, die Präsident Trump möglichst noch vor der Wahl schließen will, um sicherzugehen, dass er die Nachfolge bestimmt. So hatte es Trump eilig und verkündete vor wenigen Minuten, wer der linksliberalen Ginsburg nachfolgen soll. Dass es seine Frau werden wird, hatte er schon angekündigt. Dass sie eine Konservative sein wird, wenig überraschend. Christiane Meyer in New York. Amy Coney Barrett ist es, die auf dem wichtigsten Richterinnenstuhl des Landes folgt. Was bedeutet das?
Ja, zunächst mal ist das keine große Überraschung. Er hatte sie schon seit 2017 auf seiner Liste und eigentlich war sie schon im Gespräch, als er Kavanaugh besetzt hat. Er hält von ihr sehr viel, hat sich jetzt auch in den letzten 2 Tagen mit ihr getroffen. Sie ist 48 Jahre alt, sehr religiös, hat 7 Kinder und gilt als eine sehr versierte und intelligente Frau, die in total ihren Fachbereich im Griff hat. Und wenn sie jetzt in diesen Supreme Court gewählt wird, dann kann das natürlich auf Generationen die Politik bestimmen, denn sie ist erst 48 und das ist ein Job auf Lebenszeit. Das bedeutet, der Supreme Court ist dann 6-3, wenn es gelingt, besetzt und jede politische Entscheidung, die angefochten werden sollte, kann dann von ihr beeinflusst werden und für Präsident Trump geht es natürlich ganz besonders um eine schnelle Besetzung, damit noch für die Wahl und nach der Wahl womöglich Amy Coney Barrett eingesetzt ist, dann kann sie zusammen mit den anderen vielleicht darüber bestimmen, wie die Anfechtung der Wahl abläuft.
Aber werden sich die Republikaner damit durchsetzen können?
Naja, sie haben die Mehrheit im Senat, sie können sich durchsetzen, es ist auch vollkommen legal. Ob es jetzt politisch ein schlauer Schachzug ist, ist eine andere Frage, aber sie können sich durchsetzen, es sei denn, jemand aus ihren eigenen Reihen fällt vom Glauben ab und geht zur anderen Seite. Davon gibt es aber bislang nur 2, die sagen, wir finden das eigentlich völlig überhastet und deshalb haben die sehr große Chancen, das zu tun. Die Bevölkerung hier in den USA sieht das ein bisschen anders. Hier ist es so, dass, ich glaube, 57% waren es, fast 60% sagen, der neue Präsident, der nächste Präsident, ob es jetzt der alte ist oder ein anderer, ist egal, der sollte diese Besetzung vornehmen und nicht derjenige, der das jetzt im Eilverfahren noch schnell durchzieht, um möglicherweise für sich selber einen politischen Gewinn davon zu tragen.
Ist das denn wirklich alles noch vor der Wahl zu schaffen? Wir sprechen von rund 5 Wochen.
Ein ziemlich ambitionierter Zeitplan, den haben die Republikaner aber schon bis ins Kleinste ausgearbeitet. Und nach dem derzeitigen Stand wird es also Anhörungen geben, dauern etwa 4 Tage. Und womöglich, das ist natürlich noch nicht vollkommen sicher, aber womöglich wird es am 29. Oktober schon eine Abstimmung geben. Das wäre dann 4 Tage vor der Wahl, also wirklich im letzten Moment. Selbst wenn das scheitern würde, könnten die Republikaner am 3. Januar in einer sogenannten Lame-Duck-Sitzung, das heißt, dann sind die Wahlen schon vorbei und ausgezählt, aber der neue Präsident ist noch nicht inauguriert, dann könnten sie sogar da noch eine solche Abstimmung erreichen. Also insofern, die können das wirklich schaffen und sie haben sich das fest vorgenommen und es wird für die Demokraten sehr schwer, etwas dagegen zu tun, denn sie werden sie sachlich und fachlich kaum angreifen können.
Dankeschön für die Einschätzung. Christiane Meyer in New York. Das Leben möglichst nach draußen verlagern, um das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus zu reduzieren. Das wird immer wieder geraten. Doch es erwarten uns Tage, da würde man keinen Hund vor die Tür jagen, geschweige denn ein Bierchen im Freien trinken. Die Corona-Zahlen in Deutschland sind so hoch wie seit April nicht mehr. Mehr als 2500 Fälle innerhalb von 24 Stunden. Die jetzige Situation lässt sich nicht mit der im Frühjahr vergleichen. Es stecken sich mehr jüngere Menschen an. Doch genau dort liegt auch ein Problem. Das Leben verlagert sich nach drinnen. Die Nacht wird zum Tag, aus 2 Bier eine Umarmung. Und wer da mit wem feiert, lässt sich oft kaum nachverfolgen. Peter Jagler.
Ja, aber es ist ja nicht vollständig.
Corona-Kontrolle in einem Hamburger Ausgehviertel. Was Polizei und Bezirksamt interessiert, sind die Gästelisten richtig geführt. Sie wollen sie sofort sehen.
Auch wenn Sie jetzt sauer auf uns sind. Aber
ich bin gar nicht sauer. Ich frage nur einfach nach, was ist das für eine Kontrolle?
Wenn wir damit unsere Kontrollrichtlinie ja auch erfüllen können, ja, dann müssen wir auch schnell sehen, okay, vollständig. Okay, wir können weitergehen.
Die Stimmung angespannt, gerade in dieser Bar. Vor 2 Wochen wurden hier 4 Mitarbeiter und 9 Gäste positiv getestet. Gästeangaben waren teilweise unleserlich, Namen falsch, trotz QR-Code und Türsteher.
100% verlassen kann man sich, glaube ich, nicht drauf. Muss man schon an die Menschen appellieren.
An Gäste und Barbetreiber appellieren Amt und Polizei seit Juni jedes Wochenende. Sie beobachten oft ein Katz-und-Maus-Spiel, vor allem bei Kellnern, die ihre Maske immer dann schnell hochziehen, wenn die Kontrolleure kommen.
Das ärgert mich. Die spielen gerade, das muss man deutlich sagen, die spielen einfach damit, ob die Gastroszene offen bleibt oder nicht. Anders kann ich es nicht darlegen. Ganz schön dumm.
Neue Bar, neue Listen mit Fantasienamen.
Lucky Luke, Darth Vader und Benjamin Blümchen habe ich jetzt nicht gefunden, aber so reichen die Kontaktlisten nicht aus.
Oft fehle die Adresse, die für das Gesundheitsamt bei der Verfolgung besonders wichtig sei. Für Betreiber nicht einfach. Sie sollen richtige Listen führen, dürfen aber nicht den Personalausweis verlangen. Andererseits geht es um Infektionsschutz.
Das Hygienekonzept, das ist doch ein dynamischer Prozess. Das ist auch für uns die erste Pandemie. Und wir versuchen, es richtig zu machen.
Wir gucken mal, wie sich dann die nächsten Tage und Wochen das weiterentwickelt. Also gerade wenn es kälter wird, die Leute wieder mehr reingehen. Aber eins ist klar, wir müssen eine hohe Kontrolldichte hier haben.
Es ist ein Spannungsfeld zwischen Feiernden, Kontrolleuren, Bars. Richtig zufrieden mit den Überprüfungen. An diesem Abend ist das gefühlt keine einzige Seite.
Nur einen Tag machte die Gaudi auf dem Oktoberfest Pause im Herbst 1980. Am Tag der Trauerfeier für die 12 Opfer eines Bombenanschlages, den ein Rechtsradikaler am 26. September verübt hatte. Und obwohl es schnell Hinweise gab, dass der Täter mit der rechtsextremen Wehrsportgruppe Hoffmann sympathisierte, gingen die Ermittler diesem Hintergrund nur zögerlich nach. 40 Jahre danach warnte der Bundespräsident heute bei einer Gedenkfeier vor rechtsextremen Netzwerken in der Gesellschaft. Und erst in dieser Woche wurde ein Entschädigungsfonds in Höhe von 1,2 Millionen Euro für die Betroffenen des Oktoberfestattentates von 1980 auf den Weg gebracht. Till Rüger.
Es sind Erinnerungen an den Augenblick der Explosion, die er nie mehr los wird.
Immer der Geruch nach verbrannten Haaren und Steckerlfisch, die Mischung. Und dann der Transport ins Krankenhaus, da lag jemand neben mir, der sich dann so durch seine durchschossene Hand hat er mich angeschaut.
Alexander Sasse war damals 7 Jahre alt und mit seinen Eltern auf dem Heimweg, als die Bombe in einem Mülleimer am Haupteingang des Oktoberfests explodiert. Bombensplitter stecken noch immer in seinem Körper und auch die Frage nach dem Warum bleibt seit 40 Jahren unbeantwortet. Bis heute ist unklar, ob der Attentäter allein gehandelt hat oder Teil eines rechtsradikalen Netzwerks war. Gewissheit werden Alexander Sasse und die anderen Betroffenen wohl nie bekommen. Auch deshalb war er heute nicht da bei der offiziellen Gedenkfeier.
40 Jahre später müssen wir beschämt eingestehen, viele Fragen sind offen geblieben. Fragen, die ein sorgfältiges Ermittlungsverfahren hätte beantworten müssen, die im ersten Anlauf aber nicht beantwortet wurden und im zweiten nicht mehr beantwortet werden konnten. Diese offene Wunde bleibt.
Erst dieses Jahr hat der Generalbundesanwalt das Oktoberfestattentat offiziell als rechtsterroristischen Anschlag eingeordnet. Im September 1980 wurde noch in ganz andere Richtungen ermittelt. Mitten im Bundestagswahlkampf legte sich Kanzlerkandidat Strauß auf ein Attentat linker Terroristen fest. Vorschnell, wie sich 2 Tage später zeigt.
Das Bombenmassaker von München geht offenbar auf das Konto des Rechtsextremismus. Die Spur in diese Richtung wurde heute immer deutlicher. Die Ermittlungsbehörden sehen in dem 21-jährigen Gundolf Köhler den möglichen Bombenleger. Der Geologiestudent war Mitglied der rechtsradikalen Wehrsportgruppe Hoffmann.
Strauß muss zurückrudern. Die Theorie des Einzeltäters wird geboren. Spuren in andere Richtungen werden nicht verfolgt. Erst nach fast 40 Jahren wurden die Fehler dann eingestanden und sind seit heute auch Teil der Begleitinformationen am neuen Gedenkort auf der Theresienwiese.
Und wir bleiben in München. CSU-Chef Söder sieht Deutschland wegen der Corona-Pandemie vor einem schweren Herbst und Winter. Damit beginnen weitere Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Auf dem CSU-Parteitag sprach Söder heute von einer Prüfung, die bestanden werden müsse. In seiner Rede rechtfertigte er zudem die Corona-Auflagen und Einschränkungen in Bayern. Der Erhalt von Arbeitsplätzen und der Vollbetrieb von Schulen und Kitas hätten Priorität. Wegen der Pandemie hatte sich die CSU entschieden, den Parteitag mit etwa 800 Delegierten online abzuhalten. Um die weltweiten Abhöraktionen des Bundesnachrichtendienstes zu beaufsichtigen, soll eine neue Behörde eingerichtet werden, der Unabhängige Kontrollrat. Das geht nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung aus einem Gesetzentwurf des Kanzleramts hervor. Bestehen soll der Rat aus Juristen, gewählt vom Parlamentarischen Kontrollgremium für die Geheimdienste. Im Mai hatte das Bundesverfassungsgericht derzeitige Überwachungspraktiken des BND für grundgesetzwidrig erklärt. Der deutsche Bankmanager Manfred Knof übernimmt von Januar an die Führung der Commerzbank. Der Aufsichtsrat habe den 55-Jährigen in seiner Sitzung einstimmig zum Nachfolger von Martin Zielke bestellt, teilte die zweitgrößte deutsche Bank mit. Knofs Aufgabe wird sein, den im vergangenen Jahr verkündeten Sparkurs zu verschärfen. Im rheinischen Kohlerevier haben Aktivisten des Bündnisses Ende Gelände für den sofortigen Stopp der Stromerzeugung aus Kohle und Gas demonstriert. Zeitweise gelang es ihnen, Anlagen am Rand des Tagebaus und des Kraftwerks Weißweiler zu besetzen. Am Gaskraftwerk Lauswart in Düsseldorf wurde die Zufahrt blockiert. In Ortschaften, die für den Tagebau umgesiedelt werden sollen, kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.
Wir kommen zum Sport und beginnen mit dem zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Und da haben die Konkurrenten von Bayern München heute gepatzt, Patrick Hallatsch.
Genau, so sieht's aus, Pina. Obwohl die Bayern noch gar nicht gespielt haben, sind sie die Gewinner des Tages. Der Rekordmeister muss erst morgen ran in Hoffenheim. Heute dürften die Bayern genüsslich vom Fernseher aus den Dortmundern zugeschaut haben beim Auftritt oder besser gesagt beim Fehltritt in Augsburg. Denn als solchen darf man die 0:2-Pleite durchaus bezeichnen. Und die Schwaben, die sind erstmals überhaupt an der Tabellenspitze der Bundesliga.
Es ist die unglaubliche Geschichte der jungen Wilden aus Dortmund gegen die Arbeiter aus Augsburg, die über 90 Minuten 11 Kilometer mehr laufen als der BVB.
Das ist Borussia Dortmund mit Haaland, Sancho und alle anderen Spieler. Ist einfach schwierig zum Spielen gegen ihn. Aber trotzdem, wir zeigen gute Leistung. Gemeinsam kannst du mit jedem Gegner gewinnen.
Das beweist der FC Augsburg heute eindrucksvoll. Heiko Herrlichs Team geht in der 40. Minute etwas überraschend in Führung mit dem allerersten Torschuss. Freistoß, Caligiuri, Torschütze, Udokai. Bis dahin ist der BVB die klar bessere Mannschaft, hat 80% Ballbesitz, trifft aber das Tor nicht. Das macht auch in der zweiten Hälfte der FC Augsburg. Vorlage Niederlechner, Caligiuri, 2:0. Zweiter Torschuss, zweites Tor, zweiter Sieg für den FCA in dieser Saison.
Momentan, wir sind sehr enttäuscht, dass wir hier verloren haben. Ich finde, es ist zu wenig Torchance, 100%ig Torchance kreiert.
Schöner Fußball alleine reicht eben nicht. Und so verliert der BVB heute. Und der Überraschungstabellenführer der Bundesliga heißt FC Augsburg.
Stell dir vor, es ist Training und keiner geht hin. So geschehen bei Mainz 05 am vergangenen Mittwoch. Die Spieler, die wollten ein Zeichen setzen. Sie streiken gegen die Suspendierung ihres Kollegen Adam Schorloy. Heute haben sie auch ein Zeichen gesetzt, allerdings ein falsches. Denn nach dem 1:4 gegen Stuttgart ist die Zukunft von Trainer Achim Beierlorzer offener denn je.
Der Mainzer Kreis nach dem bitteren 1:4 gegen den VfB Stuttgart. Nach dem heutigen Auftritt und einer Woche, in der Spieler das Training verweigerten, hat das Gefüge Mannschaft und Trainer dicke Risse bekommen.
Wenn Sie mich jetzt fragen, sage ich, ich habe ein absolut gutes Gefühl. Ja, natürlich nicht nach einem 4:1, nach der Niederlage, aber ansonsten fühle ich mich gut.
Die Partie hatte für die Mainzer in Rot-Weiß gut begonnen, denn Robin Quaison brachte die Gastgeber bereits nach 13 Minuten mit 1:0 in Führung. Anschließend allerdings waren die Gäste das bessere Team. Nach starker Vorarbeit von Kapitän Castro gelang Silas mit seinem zweiten Saisontor kurz vor der Pause noch der 1:1 Ausgleichstreffer, ehe die Gäste in der zweiten Hälfte die Partie klar für sich entscheiden konnten. Nach Zuspiel von Kalajdzic traf zunächst Daniel Didavi nach 61 Minuten zum 1:2, ehe der VfB nach einer gelb-roten Karte gegen den Mainzer Liakat in Überzahl war. Silas bediente nach schönem Konter Klimowitz das 1:3 10 Minuten vor dem Ende. Weitere 6 Minuten später traf Massimo erst die Latte, bevor Kalajdzic zum 1:4 Endstand traf. In Mainz steht jetzt alles auf dem Prüfstand, auch die Position des Trainers Achim Bayerlorzer.
Die weiteren Ergebnisse des zweiten Spieltags. Leverkusen und Leipzig trennen sich 1:1, genau wie Mönchengladbach und Union Berlin. Aufsteiger Bielefeld besiegt Köln mit 1:0. Im Abendspiel unterlag Schalke Bremen mit 1:3. Es dürfte nun eng werden für Trainer Wagner nach saisonübergreifend 18 Spielen ohne Sieg. Bereits gestern verlor Hertha BSC gegen Frankfurt 1:3. Morgen dann noch Hoffenheim gegen München und Freiburg gegen Wolfsburg. Im Gegensatz zu den Fußballern mussten die Handballer national ein halbes Jahr zwangspausieren. Zeit also, dass es endlich wieder losgeht. Heute war es soweit. Es ging um den ersten Titel der Saison, den Supercup. Und den holte sich der Meister, der THW Kiel, im ewig jungen Duell mit dem großen Nordrivalen Flensburg-Handewitt.
Der THW Kiel ist zum 10. Mal Supercup-Sieger, gewinnt den ersten Titel der neuen Handballsaison und revanchiert sich für die letztjährige Supercup-Niederlage. Vor 2100 Zuschauern in Düsseldorf war diese Partie quasi Generalprobe für die nächste Woche startende Bundesliga-Saison. 20% Hallenauslastung, derzeit erlaubt, mit mehr als 50% Trefferquote, war Sander Sargosen gemeinsam mit seinem Kieler Mitspieler Niklas Ekberg erfolgreichster Werfer. Beide trafen insgesamt 7 Mal. Zur Halbzeit führte das Team von Trainer Philipp Jicher mit 14:13. Flensburg aber bis 10 Minuten vor dem Ende fast auf Augenhöhe mit den Kielern. Am Ende gewinnt der THW aber mit 28:24 Ekberg, hier mit seinem 7. Treffer nach Zuspiel von Sargosen. Kiel unterstreicht zum jetzigen Zeitpunkt durch diesen Sieg seine Favoritenstellung auf die deutsche Meisterschaft.
Der Supercup geht also an Kiel, der Lottogewinn vielleicht an Sie. Und das sind die Zahlen zum Glück. 6, 8, 12, 22, 27, 47, Superzahl 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Und nun schauen wir mal, was Carsten aus der Wetterkiste für den Sonntag hervorholt. Bitteschön.
Ja, es bleibt ziemlich herbstlich. Und wenn wir über den Herbst sprechen, dann können wir, wenn wir Richtung Berge schauen, auch durchaus den Winter schon sehen. Hier zum Beispiel ein Webcam-Foto von heute Abend, und zwar aus der Nähe von Garmisch. Ich stehe jetzt an der Kandahar-Abfahrt, hier ist das Skigebiet. Und dort ist der Ort Garmisch-Partenkirchen hell erleuchtet. Und auch drüben dieser Berg, der Bank, gut zu sehen. Der Gipfel ist eingeschneit. Ein paar Schneehöhen, die in den letzten 24 Stunden zusammenkamen. Auf der Zugspitze liegen schon 70 Zentimeter Schnee, auf dem Feldberg im Schwarzwald 17, der Große Aber im Bayerischen Wald 13 Zentimeter, der Fichtelberg im Erzgebirge 5 Zentimeter Schnee. So, nun aber zurück zu dem, was uns, was die meisten Menschen in Deutschland betrifft. Und das ist enorm kräftiger Regen. Das Hauptregengebiet zog jetzt in den letzten Stunden aus dem Osten in den Westen Deutschlands. Gerade hier schüttet es regelrecht. 5 bis 10 Liter Regenwasser pro Quadratmeter pro Stunde kommen hier herunter. In der zweiten Nachthälfte, also in den nächsten Stunden, rutscht dieser Regen weiter Richtung Südwesten Deutschlands, zieht morgen früh nach Frankreich ab. Gleichzeitig kommt das nächste Regentief im Nordosten an und schiebt sich hier so ins Land hinein. Ein paar Sonnenstrahlen gibt es auch, vor allem im Alpenvorland und auch ganz im Norden Schleswig-Holsteins. Die Temperaturen nachts meistens im einstelligen Bereich. Am kältesten wird es mit nur rund 0 Grad am Alpenrand, etwas wärmer unter den Wolken im Norden. Tagsüber dann meistens 13 bis 17 Grad. Am wärmsten wird es an der Grenze zu Dänemark mit bis zu 20 Grad, deutlich kälter unter diesen neuen Regenwolken. In Berlin und Brandenburg als Höchstwerte gerade mal 9 bis 11 Grad. Auch in den Tagen danach bleibt dieser herbstliche Eindruck durchaus bestehen. Am wärmsten wird es mal in der Nordhälfte mit knapp 20 Grad, 18, 19 Grad sind es. Kälter wird es dort sein, wo es stärker regnet. Und das ist am Montag im Westen der Fall. Bei nur 10 Grad fällt hier erneut noch mal kräftiger Regen. Am Dienstag dann eher im Süden Deutschlands, dort sind es 12 Grad. Und auch dann werden auf dem höchsten Berg, auf der Zugspitze, wieder ein paar Flocken dabei sein. Es ist Herbst.
Danke, Carsten. Und das war's von uns. Hier geht's weiter mit dem Wort zum Sonntag und Gedanken über Glaubende und Nichtglaubende. Gleich danach folgt Inas Nacht mit Ina Müller und wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Einen schönen Sonntag wünsche ich. Tschüss.